Beim Mittagessen habe ich noch zwei schöne Geschichten zu hören bekommen. Eine von Markus nochmal über Gideon und eine von Klaus. Und wer von euch will anfangen?
Ja, ich kann David gut verstehen, als er Goliath gegenüber war. Was David eigentlich letztlich bewogen hat, das war, dass dieser Philister es wagte, seinen Gott zu beleidigen und über seinen Gott zu lästern. Das hat David in Rage gebracht. Und da ging er irgendwie auf die Barrikaden. Und ich hatte auch einmal so ein Erlebnis. Wir sollten in Freiburg einen Evangeliumswagen nach Augsburg holen. Das war so ein ganz ausgefeilter Bus, der auch schon in Nigeria unterwegs war. Den konnte man die Länge ziehen. Da waren rechts und links Sitze und vorne war eine Kanzel. Und die hatte einem Evangelisten gehört und den wollten wir in Augsburg dann abstellen am Eisstadion und dort evangelisieren. Und ein Bruder und ich wurden beauftragt, also praktisch diesen Bus da zu begleiten und dort in Freiburg abzuholen. Wir hatten eine Adresse und sollten uns bei den Geschwistern dort melden, die eben da in Freiburg diese Evangelisation veranlasst hatten. Also fuhren wir mit meinem Auto dorthin. Mit dem letzten Tropfen landete ich in Freiburg. Ich tankte an der Tankstelle und wollte starten und es ging nicht mehr. Und dann kam der Tankwart raus, Haube auf, und dann habe ich ihm gesehen, was war. Das Benzin spritzte rechts und links am Vergaser raus und sozusagen aus. Ne? Also wenn man so fahrt oder irgendwie, besteht da Brandgefahr. Also geht nicht mehr, Wochenende, morgen Samstag, da bleiben Hotelmieten. Nächste Woche habe ich dann Zeit. Und ich hatte ein Plakat hinten im Auto. Ein Plakat von Jesus. Und dann wagte es dieser Tankwart zu sagen, ja, wenn die Technik versagt, dann kann Jesus auch nicht mehr helfen. Ha, ha, ha. Und dann gingen wir zu den Geschwistern, aber die waren schon weg bei der Evangelisation, also mussten wir den Weg zu Fuß zurücklaufen, ohne Auto. Und wir gingen ja Richtung, wir mussten ja wieder an der Tankstelle vorbei. Dann habe ich zu dem Publik gesagt, weißt du, was mir eigentlich stinkt an der ganzen Sache? Der hat meinen Gott gelästert. Der hat Jesus lächerlich gemacht und so war es nur. Wenn die Technik versagt, was will dann Jesus? Vergiss es. Und das hat mich irgendwie so gepackt, das ließ mich einfach nicht mehr los. Das arbeitet in mir. Ne? Das kann ich doch eigentlich sowas auf meinen Gott nicht sitzen lassen. Das ist doch eigentlich unmöglich. Da muss doch irgendetwas geschehen. Und letztlich ging es mir darum, die Ehre Gottes wiederherzustellen. Dass Jesus mehr kann als Technik. Und da habe ich gesagt, du weißt was, wir setzen uns ins Auto näher. Und dann beten wir. Das haben wir gemacht, ich habe mich in das Steuer gesetzt und da haben wir gebetet. Als ich fertig war, der Zündschlüssel steckte, nahm ich ihn in die Hand und sagte, und im Namen Jesu, du funktionierst jetzt. Drehte um und das Auto sprang an. Sonntag, Heimfahrt, habe ich gesagt, das lasse ich so nicht auf mir sitzen. Bei dem fahre ich vorbei. Das muss er wissen. Das muss er zu hören bekommen, egal wie er reagiert. Also am Sonntag, Stopp, Tankstelle. Dann habe ich ihn rauszitiert, habe ihn vor mein Auto hinstellen lassen und habe gesagt, Sie haben doch gestern zu mir gesagt, wenn die Technik versagt, versagt Jesus auch. Und siehe, das Auto fährt, Jesus hat nicht versagt. Dann hatte der so eine Wut bekommen, da ist in sein Häuschen ein und hat die Türe zugeschlagen. Aber wir sind nach Augsburg gefahren. Also, wenn es um die Ehre Gottes geht, dann darfst du alles wagen. Weil dann steht der Herr an deiner Seite und der Feind ist verloren.
Die Hebräer sind ja Geschichtenerzähler und es stehen jede Menge Geschichten in der Bibel drinnen. Und denkt mal im Hintergrund dran, was Gott sagt durch den Prediger, es gibt nichts Neues unter dem Himmel. Also, ich will euch eine Geschichte erzählen, mal ein bisschen aus einer anderen Sicht heraus. Das ist die Geschichte von Gideon. Hier geht es offensichtlich um die Armee Gottes. Fangen wir an. Rat des Herrn sagt euch vielleicht was. Da ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, manchmal noch ein paar Engel und ab und zu auch, gehe ich von aus, dass Menschen da sind, die Gott dazu berufen hat. Und die haben sich zusammengesetzt und es gibt ein Problem, sagt der Vater. Okay, ich lese mal das Problem vor. Von neuem taten die Leute von Israel, was dem Herrn missfällt. Deshalb gab er sie 7 Jahre lang in die Gewalt der Midianiter, die ihnen hart zusetzten. Die Leute von Israel versteckten sich vor ihnen in Höhlen und unzugänglichen Schluchten und verschanzten sich auf den Bergen. Jedes Mal, wenn sie Getreide gesät hatten, fielen die Midianiter zusammen mit den Amalekitern und den Beduinen aus dem Osten und den Midianitern in das Land ein und verwüsteten die Felder bis hin nach Gaza. Sie ließen nichts Essbares zurück und raubten alles Vieh, Schafe, Ziegen, Rinder und Esel. Mit ihren Herden und Zelten zogen sie heran, um das Land auszuplündern. Sie waren so zahlreich wie die Heuschrecken, niemand konnte sie und ihre Kamele zählen. Kommt mir irgendwie bekannt vor, der Feind fällt ein wie Heuschrecken. Durch die Raubzüge der Midianiter wurden die Israeliten bettelarm. In ihrer Not schrien sie zum Herrn um Hilfe. Ah, und dann sagt der Vater, okay, mein Volk schreit um Hilfe, was tun wir? Gut, wir schicken als erstes mal einen Propheten. Der zeigt dann das Problem an. Da sandte er ihnen einen Propheten, der sagte zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit und euch hierher geführt. Ich habe euch von den Ägyptern gerettet und ebenso aus der Hand aller Völker, die euch unterdrücken. Ich habe diese Völker vor euch her aus ihrem Land vertrieben und es euch gegeben. Und ich habe zu euch gesagt, ich bin der Herr, euer Gott. Verehrt nicht die Götter der Amoriter, in deren Land ihr lebt. Aber ihr habt nicht auf mich gehört. Damit sollte eigentlich das Problem bekannt sein, aber die Israeliten haben auf diesen Propheten offensichtlich nicht gehört. Okay, Plan B. Dann sagt der Vater, okay, gib mir mal das Buch des Lebens, mal schauen, wen wir da vorgesehen haben. Aha, einen Gideon. Da meint der Heilige Geist, das wird schwierig, den zu überzeugen. Und sagt der Vater, okay, Jesus, geh mal als Engel des Herrn zu dem Gideon und sprich mal mit ihm. Der Engel des Herrn, also Jesus, kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra. Der Platz gehörte zum Grundbesitz Joasch, eines Mannes aus der Sippe der Abieser. Sein Sohn Gideon war gerade dabei, in der nahegelegenen Weinkelter Weizen zu dreschen, um ihn vor den Midianiten in Sicherheit zu bringen. Furcht. Da zeigte sich der Engel des Herrn und sagte, Gott mit dir, du tapferer Krieger. Stellt euch da mal die Szene vor, in der Weinkelter, voller Furcht vor den Midianiten und da kommt ein Engel des Herrn, also Jesus und sagt, Gott mit dir, du tapferer Krieger. Krasser geht's ja wohl nicht mehr. Gideon erwiderte, Verzeihung mein Herr, aber wenn wirklich Gott mit uns ist, wie konnte uns dann so viel Unglück treffen? Unsere Väter haben uns doch immer wieder erzählt, der Herr hat uns aus Ägypten hierher geführt. Wo sind denn nun alle seine Wundertaten geblieben? Nein, der Herr hat uns im Stich gelassen und uns den Midianitern ausgeliefert. Typisch, er schaut auf die Umstände und nicht auf den Retter, auf Gott. Der Herr aber trat auf Gideon zu und sagte, du bist stark und mutig, geh und rette Israel aus der Hand der Midianiter, ich sende dich. Oh, meint er das jetzt ernst? Aber mein Herr wandte Gideon ein, wie soll ich Gideon, der Kleinste da, Israel befreien? Meine Sippe ist die Kleinste im Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Also er redet sich klein, typisch. Kennt ihr das irgendwo her? Dann sagte Jesus, also der Engel JHWH, ich werde dir beistehen, sagte der Herr, du wirst die Midianiter auf einen Schlag vernichten. Gideon erwiderte, wenn ich von dir Gnade gefunden habe, dann gib mir ein Zeichen dafür, dass wirklich der Herr selbst mit mir spricht. Geh nicht weg von hier, bis ich dir eine Gabe dargebracht habe. Also er kannte offensichtlich noch das mit den Opfergaben, was Mose mal gesagt hatte. Gideon ging nach Hause, kochte ein Ziegenböckchen und backte ungesäuertes Brot aus einem Backtrog voll Mehl. Dann legte er das Fleisch in einen Korb, goss Brühe in einen Topf und brachte alles zu dem Platz unter der Eiche und bot es dem Engel des Herrn an. Doch der Engel sagte zu ihm, leg das Fleisch und die Brote hier auf den Felsblock, aber die Brühe schütte weg. Gideon tat es und der Engel des Herrn berührte mit dem Stab in seiner Hand das Fleisch und die Brote. Da schlug Feuer aus dem Felsen, nicht aus dem Stab, aus dem Felsen und verzehrte alles. Im selben Augenblick war der Engel verschwunden. Das war seine Initiation. Er ist auf etwas getroffen, das weitaus größer als er war, aus der unsichtbaren Welt, aus Gottes Welt. Da wusste Gideon, wer mit ihm gesprochen hatte. Jetzt war alles klar. Herr, du mächtiger Gott, ich habe einen Engel gesehen, ich habe ihm gegenüber gestanden. Ich muss sterben. Das war aber nicht im Plan Gottes, dass er jetzt stirbt. Doch der Herr sagte zu ihm, Hoppla, der war ja eigentlich schon weg, ne? Jetzt war offensichtlich der Heilige Geist am Werk. Der sagte zu ihm: Zwischen uns ist Frieden, hab keine Angst, du musst nicht sterben. Anders fürchte dich nicht. Da baute Gideon an derselben Stelle einen Altar für den Herrn und nannte ihn: Der Herr ist Frieden, Yahweh Shalom. Noch heute steht dieser Altar in Ophra im Gebiet der Sippe der Abieser. So, und jetzt kommt was Wichtiges. Um in der Armee Gottes zu dienen, müssen alle Götzen weg. Das waren Götzenanbeter damals. In derselben Nacht, also Gideon wollte das nicht unbedingt so ganz öffentlich am Tag machen, deswegen hat er die Nacht gewählt. Na gut. In derselben Nacht erhielt Gideon von dem Herrn den Auftrag: Nimm den 7-jährigen Stier deines Vaters, geh auf den Gipfel des Berges, reiß den Altar Baals ein, der auf dem Grundstück deines Vaters steht, und haue den geweihten Pfeil daneben um. Baue an derselben Stelle einen Altar für mich, den Herrn, aus aufeinandergeschichteten Steinen, genau nach der Vorschrift, und opfer mir auf dem Altar den Stier als Brandopfer. Verwende das Brennholz des geweihten Pfahls, den du gerade umgehauen hast. Okay, Gideon dachte nur, das ist ein bisschen schwer für mich, also nehme ich noch 10 von meinen Kameraden mit und machte alles, wie der Herr es ihm aufgetragen hatte. Er tat es jedoch im Schutz der Nacht, weil er sich vor seinen Angehörigen und den Männern der Stadt fürchtete. Das ist verständlich. Am nächsten Morgen entdeckten die Männer der Stadt, dass der Baals-Altar eingerissen, der geweihte Pfahl umgehauen und dem neu errichteten Altar ein Stieropfer dargebracht worden war. Wer hat das getan? Sie fragten überall herum und jemand sagte, das war Gideon, der Sohn von Joasch. Also es sind immer Leute da, die einen denunzieren. Ne? Da gingen die Männer der Stadt zu Joasch und verlangten ihm: Gib deinen Sohn heraus, er muss sterben. Für den Götzen, naja, prima. Er hat den Altar Baals eingerissen und den geweihten Pfahl umgehauen. Und sein Vater war schlau. Aber Joasch sagte zu allen, die drohend um ihn herum standen: Was mischt ihr euch in die Angelegenheiten Baals? Ist es vielleicht eure Sache, für ihn einzutreten? Wenn er ein Gott ist, soll er selbst kämpfen und sich dafür rächen, dass man seinen Altar eingerissen hat. Wer ihm zu Hilfe kommt, soll es mit dem Leben büßen und den nächsten Morgen nicht mehr erleben. Das erinnert mich an Elia, ne? Die Baalspriester, ist der Baal vielleicht ausgetreten gerade, ne? Also, wenn Gott nichts zulässt, können die Götzen überhaupt nichts tun. Okay, ich kürze jetzt ein bisschen ab. Gideon war immer noch voller Zweifel und hat dann das mit dem Vlies einmal nass und einmal nicht nass. Aber für Gott war das kein Problem. Er wusste ja, wie Gideon drauf ist und hat sich darauf eingelassen. Ihr könnt Gott durchaus auch um ein Zeichen bitten. Ist kein Problem für Gott, um sicher zu sein. Naja, ihm kamen dann aber später schon wieder Zweifel. Er hat dann ein Heer aufgestellt. Offensichtlich hat er jetzt irgendwie die Vollmacht gehabt, um ein Heer zusammenzustellen zu können. Sie haben offensichtlich auf ihn gehört. Wahrscheinlich hat er diese Geschichte auch alles erzählt. Und er sagte, ja, okay, das ist offensichtlich von Gott. Dann stellen wir uns mal zur Verfügung. Dann sagte der Herr zu Gideon: Dein Heer ist viel zu groß. So kann ich die Midianiter nicht in eure Hand geben. Sonst werden die Leute von Israel am Ende prahlen und sagen: Der eigenen Hand verdanken wir unsere Rettung. Darum lass im ganzen Lager ausrufen, dass alle, die Angst haben, nach Hause gehen. Ich würde mal sagen, Angst disqualifiziert dich auf jeden Fall für die Armee Gottes. Da gingen 22.000 wieder heim, nur 10.000 blieben bei Gideon. Das lässt tief blicken. Doch der Herr sagte zu Gideon: Dein Heer ist immer noch zu groß. Führe die Männer hinunter zur Quelle, wo ich selbst die Auswahl treffe. Ich werde dir sagen, wer mit dir gehen soll und wer nicht. Ende vom Lied, 300 blieben über. 300 gegen so eine Riesenarmee. Jetzt kamen Gideon doch wieder Zweifel. Und dann wird es noch interessanter. Das Lager der Midianiten war unten in der Ebene. In der Nacht sagte der Herr zu Gideon: Auf, greif das Lager an, ich gebe es in deine Hand. Wenn du aber Angst hast, das hatte er offensichtlich, dann geh vorher mit deinem Diener Pura hinunter und hör dir an, was sie dort miteinander reden. Das wird dir Mut machen, sie anzugreifen. Das ist krass. Gideon und sein Diener gingen hinunter und schlichen sich bis an die äußeren Lagerwachen heran. Die Midianiter, die Amalekiter und die Beduinen aus dem Osten, die dort lagerten, bedeckten die ganze Ebene wie Heuschrecken. Hier haben wir sie wieder, die Heuschrecken. Und ihre Kamele waren unzählbar wie Sandkörner am Meeresstrand. Große Armee. Als nun Gideon bei den Wachposten ankam, erzählte gerade einer seiner Kameraden einen Traum. Einen prophetischen Traum. Stell dir vor, sagte er, ich habe im Traum gesehen, wie ein Gerstenbrot vom Berg herab in unser Lager rollte. Es stieg an unser Zelt, warf es um und kehrte das Unterste zu Ober. Kommt die Auslegung? Sein Kamerad antwortete, das kann nur eine Bedeutung haben. Der Israelit Gideon wird uns besiegen. Gott hat uns und unser Lager in seine Hand gegeben. Ist es nicht krass? Gott schenkt seinen Feinden die Prophetie und die Auslegung dazu, damit die Zweifel von Gideon verschwinden. Haben wir nicht einen guten Gott? Das ist wirklich krass. Okay, jetzt die Strategie, wie sie die Amalekiter und Midianiter besiegen sollten. Als Gideon den Traum und seine Deutung gehört hatte, warf er sich nieder und dankte Gott. Dann kehrte er ins Lager zurück und rief: Steht auf, der Herr hat das Lager der Midianiter in eure Hand gegeben. Der Zweifel war weg. Er teilte die 300 Mann in drei Gruppen auf. Jeder bekam ein Schofar und eine Fackel, dazu einen Krug, um die brennende Fackel zu verbergen. Schofar, Tonkrug, Fackel, ein Schwert, nämlich das Schwert Gideons, bei unzählbar wie Heuschrecken. Das ist eine sehr gewagte Strategie von Gott. Stellt euch rings um das Lager auf und macht alles genauso wie ich. Ich gehe jetzt bis zum Land des Lagers und ihr achtet genau darauf, was ihr mich tun seht und macht es ebenso. Wenn ihr hört, wie ich und die Männer bei mir ins Horn stoßen, dann stoßt auch ins Horn rings ums Lager und ruft für den Herrn und für Gideon. Mitten in der Nacht kam Gideon mit seinen 100 Mann an den Rand des Lagers. Die Midianiter hatten die Wachen gerade gewechselt. Da bliesen die Männer um Gideon ihre Schofarhörner und zerschlugen die Grüne. Alle drei Abteilungen folgten dem Beispiel, stießen die Hörner und zerschlugen die Krüge. Jeder hielt in der linken Hand die Fackel und in der rechten das Schofarhorn. Sie riefen: Auf zum Kampf für den Herrn und für Gideon. Dabei standen sie rings um das Lager, jeder an seinem Platz. Die gingen nicht darunter in den Kampf, die standen an ihrem Platz. Mehr mussten sie nicht tun, den Rest hat dann Gott selber gemacht. Entweder durch seine Engel oder Verwirrung, die er da gesandt hat, die haben sich dann gegenseitig alle umgebracht. Also ein Kennzeichen der Armee Gottes ist, es sind unmögliche Aufträge. Wenn etwas menschlich machbar ist, dann ist es menschlich machbar, aber diese Aufträge, wie hier ein Beispiel ist, das ist menschlich unmöglich. Mit 300 Leuten, Tonkrüge, Fackeln, ein Schwert, na, das geht gar nicht. Gut, dir kommen natürlich Zweifel, aber Gott räumt diese Zweifel auch wieder aus. Du musst dich darauf einlassen. Das qualifiziert dich. Nicht das, was du kannst, qualifiziert sich, sondern dein Glaube qualifiziert dich für die Armee Gottes.
Na, was soll ich nun noch hinzufügen? Amen. Ja, die Siege Gottes werden errungen durch sehr kleine, unscheinbare Maßnahmen, die, wie bei David auch mit seinen 5 Steinen und so, das, was getan wurde, war nichts Großes, nichts Gewaltiges, aber es wurde getan. Ja, und das werden wir natürlich auch erleben, wenn wir dann fragen, Gott, wie soll ich das machen, wie soll ich das machen? Unser Verstand denkt sich, es müssen große Dinge geschehen und es muss irgendwie, wer weiß, und Gott sagt dir irgendwas ganz Unsinniges, ganz Kleines und du glaubst nicht, dass das von Gott sein könnte, weil es ist ja doch ein bisschen absurd. Und viele Dinge, die Gott sagt, sind für den Verstand echt absurd. Die sind ganz unglaubhaft, das ist zu einfach, das ist zu naiv. Das kannst du keinem erzählen. Wenn du das erzählst, dann hält man dich wirklich für eben naiv. Und wir wollen ja nicht naiv sein wie die Kinder, wir wollen ja klug sein und gebildet und wir haben die ganzen Fortbildungen und wie man das alles und wir haben die Titel und wir haben das alles und nur Gott ist ferne und wir können den Feind nicht schlagen. Der Feind schlägt sich ja interessanterweise immer von selber. Ist ein guter Feind, braver Feind, reibt sich selber auf. Muss man gar nicht tun, das macht er ganz von alleine. Das ist auch sehr interessant, dass viele, viele, viele große Probleme sich wie von selbst erledigen. Wenn wir die Furcht los sind. Es ist erstaunlich. Es ist erstaunlich, du hast irgendwelche Symptome, irgendwelche Krankheitssymptome, irgendwas und weil es dir so nahe ist, macht es dir solche Angst und was das alles sein könnte. Ja, und dann hängst du da dran und dann ist die ganze Arbeit, die Furcht loszuwerden, die Einrede, oh, jetzt hast du aber ein Problem, jetzt da, jetzt bist du aber und so. Und wenn du, ja, Und das ist die Arbeit, der Entängstung, dass die Furcht wieder runtergefahren wird. Und du das so lange Jesus vorhältst und ihm so lange immer wieder hergibst und immer wieder sagst, dieses Symptom ist nicht meins, es ist deins. Das ist ein wichtiger Schlüssel. Heiligkeit bedeutet, es gehört alles ihm. Es gehört nicht mehr dir. Heiligen bedeutet, ich gebe es jetzt ihm. Ich lege das, was immer das ist, auf den Altar. Und was passiert dann auf dem Altar? Da wird es verbrannt. Dann ist es ja weg, ne? Und das ist sehr wichtig, also so diese Probleme, diese Sachen, die dir einreden, das ist mein Problem, das ist meine Krankheit, das ist meine Umstände, ich, mich, meiner, mir. Herr, segne uns wir. Ja, also dieses, wenn irgendetwas deins ist, das ist das Problem. Es darf nicht deins sein, es muss wieder seins sein. Und dann bist du es los und bist frei. Und Gott verbrennt es. Er nimmt dem die Macht. Er nimmt dem die Macht. Ne? Dass dieses riesige Heer, ein unglaublicher Machtfaktor, ne? Gideon und so, und dann immer wieder ja die gleiche Geschichte. Ne? Auch vorhin mit dem König Hiskia. 180.000 Mann und so, immer wieder gigantische Machtzusammenballungen, die also wirklich sehr beweiskräftig zeigen, also mit dir ist es aus. Ne? Und so. Und in dem Moment, wo dieser Bann, wo diese Einschüchterung gebrochen ist, ein Engel des Herrn erledigte in einer Nacht das ganze Problem. Wie lange hättest du gebraucht? Ein Feind, noch ein Feind, dritter Feind, vierter, wenn du bei 180.000 angekommen bist, ist dein Leben lang zu Ende. Also, es ist immer das Gleiche. Und das Wesen der Sünde ist Isolation. Du wirst getrennt von Gott. Gott ist da mit seinem Himmel und seinem Segen und ich bin hier drüben, hier unten, hier irgendwo mit meinen Problemen und ich hoffe, ich kriege den dazu, dass der mir mal einen Segen rüberwirft. Das ist ein Denken in Trennung, als würdest du nicht mit ihm eins sein, als wärst du nicht die Rebe im Weinstock, sondern weit weg, ein, zwei Lichtjahre. Und das ist wichtig, denn der Herr möchte diese Idee der Trennung, ich bin hier alleine und da drüben ist Gott, er möchte das aufheben, bis es überhaupt keine zwei Seiten mehr gibt. Er ist da drüben und ich bin hier drüben. Das muss ich ganz aufheben, da gibt es kein drüben, kein hüben und drüben. Das gibt es nicht mehr, ihr seid auf einer Seite. Der Herr und ich, wir sind auf einer Seite. Da gibt es keine zwei Seiten, wir sind auf einer. Gibt nur eine Seite. Und das ist sehr, sehr wichtig. Weil unendlich viele Christen natürlich werden verwickelt in dieses sich drehen um bestimmte Probleme und ich kriege da auch viele E-Mails und so und Leute sagen, ja, aber meine Umstände und bei mir ist ja dies und das und der Herr könnte doch, aber der Herr tut ja nicht, was ich will, in Klammern, steht da nicht, aber so, ne? Der tut das ja nicht und ja, man muss immer wieder sagen, ja, der Herr tut es, aber er tut es auf seine Weise, nicht auf deine, ne? Und solange du auch meinst, das ist dein Problem und der Herr soll mal dein Problem lösen, das geht gar nicht. Ne? Dein Problem, das muss jetzt seins werden. Du musst es hergeben. Das ist die ganze geistliche Übung. Hergeben, 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 hergeben. Und dieses Hergeben, das ist das Heiligen. Wenn ich es ihm gegeben habe, alles, was Gott gegeben ist, ist heilig. Es ist ja jetzt seins. Du kannst deine Probleme heiligen. Heilige Probleme. Wie klingt das? Meine heiligen Probleme. Nee, seine. Heilige Probleme. Und dann können diese Probleme, dann wird die Macht, die da drin steckt, wird von Gott genau umgedreht. Und dann werden auch große, schreckliche Probleme und Bedrohungen zu großem Segen. Ne? Gehen in die Geschichte ein, wie bei Gideon. So, die Machtverhältnisse ändern sich. Sie werden genau in ihr Gegenteil umgekehrt, weil jetzt ist es heilig. Du hast es hergegeben. Und das ist nötig. Okay, und ich merke mir, ich hatte zum Beispiel jetzt so einen Zahn, an dem Zahn so ein Problem. Ja, dann hatte ich an dem Knie so einen diffusen Schmerz und sofort. Wir sind ja medizinisch alle so gebildet, ne? Wir wissen sofort, wir haben so auch Namen für diese ganzen, was das alles sein könnte, ne? Das könnte dies und das und jenes und du hast die wildesten Dinger da vor Augen und Krankenhaus und OP und ach, du ahnst es nicht und Wahnsinn hin und Wahnsinn her und oh nein, ne? Und so werden dann diese Sachen ganz, ganz groß gemacht und der Heilige Geist will es wieder klein machen, will es wieder runterfahren, sagen, nee, halt mal, ne? Hergeben, gib her damit. Ich habe für dein Problem bezahlt. Das ist nicht deins, das ist meins. Her damit. Und dann musst du es hergeben. Und das ist nicht so einfach, weil es ist dir ja so nah. Und es tut ja so weh. Und du musst es trotzdem hergeben. Und dies ist eine ständige tägliche Übung. Hergeben, hergeben, hergeben. Und wenn du deine eigenen Probleme alle los hast, dann hast du Zeit. Ja, dann hast du aber mal Zeit für die Probleme von den anderen. Die kannst du dann auch anfangen einzusammeln. Und du sagst, ja, da ist ja noch diese, meine liebe Frau, die hat ja auch noch ein Problem. Und dann sind ja noch hier die Kinder und dann ist ja noch hier die und dann sind ja noch das. Und du fängst an, die Probleme alle einzusammeln, um Gott auf den Altar zu bringen. Weil wenn du mit deinen fertig bist, hast du Kapazitäten frei. Aber hallo, stell dir mal vor, wie viel Energie du jeden Tag in Sorgenmanagement steckst. Jede Menge, jeden Tag, das ist ja automatisiert. Ja, das ist ja schon nicht mehr bewusst, ja, wie sich alles darum dreht. Ja. Und wenn das mal aufhört, hast du so viel Energie übrig für was anderes, für was Konstruktives. Das ist nicht auszudenken. Manche sagen, Gott, gib mir mehr Kraft. Und er gibt ihnen nicht mehr Kraft. Sie haben schon jede Menge Kraft, nur sie investieren ihre Kraft in Probleme. Heilige Probleme. Also, ja, das ist also wichtig. Das ist eine Strategie, das ist ein Weg. Du gibst her, bis nichts mehr übrig ist. Du hast es alles hergegeben und deine Seele glaubt auch. Jetzt habe ich es aber wirklich 500.000 Mal dem Herrn gesagt. Jetzt glaube ich endlich, dass er es auch wohl wirklich gehört hat. Und dann bist du frei davon. Dann ist es wirklich nicht mehr deins. Es ist jetzt seins geworden. Du musst dich nicht mehr darum kümmern, nicht mehr darum drehen, dich nicht mehr damit beschäftigen rund um die Uhr. Du hast so viel Kapazitäten frei. Du hast so viel Kraft frei, du wirst gar nicht mehr so müde. Das ist eine sehr, sehr gute Sache. Und dann, genau, dann kannst du anfangen, die anderen Probleme zu konfrontieren. Die in deiner Familie, die von, einfach von denen, die der Herr dir zeigt. Ne? Bring mir mal die Probleme von denen und von dem und die Krankheit von denen, die Krankheit von dem. Und dann holst du die auch, alles ans Kreuz. Ich meine, Jesus hat dafür bezahlt. Er hat ein Recht darauf. Wir bringen es ihm. Ich meine, die Leute müssen da auch gar nicht wissen, ja. Und die sind wahrscheinlich sagen, ich will meine Krankheiten behalten oder so, aber ich will das alles behalten, ne? Ich will meinen Tod behalten, aber Jesus hat bezahlt. Huh? Er hat ein Recht darauf. Und er wird in einem Gericht alles wiederholen zu sich. Alles wird erholen und sagen, alles gehört alles mir. All das Schreckliche, all die Sünden, all der Wahnsinn gehört alles mir, her damit. Jetzt will ich es haben. Und viele werden nicht mehr wissen, was von ihnen noch übrig ist, wenn man ihnen das abnimmt. Es war ja ihr Leben. Viele reden nur über ihre Krankheiten, sie definieren sich über ihre Krankheiten. Ihre Krankheit ist ihr Leben. Und jetzt sagt Jesus, ich will es haben. Ja, was habe ich denn dann noch? Mich, sagt Jesus. Wir könnten mal ein anderes Thema aufschlagen. Wir könnten mal die Seite umschlagen. Und wir könnten mal ein neues Kapitel schreiben zu einem anderen Thema als Krankheit. Aber vielleicht sagt er auch, du bist ja so ein Experte in Sachen Krankheit. Naja, da können wir gerade weitermachen mit denen von anderen. Du weißt ja, die Diagnosen alle und so. Ja, ich habe im Krankenhaus gearbeitet, 30 Jahre lang. Kranke über Kranke, ich weiß Bescheid. So, und ich habe Jesus auch immer wieder gefragt, wie geht das denn? Was mache ich denn hier nur? Ich bin hier inmitten in dieser Kranken. So. Eigentlich, ja. Aber ich habe gar keine Zeit. Kein Personal, keine Zeit. Ich habe keine Zeit für die zu beten, mich überhaupt mit einem zu unterhalten, habe ich schon keine Zeit. Wir haben hier gar keine Zeit für gar nichts. Wie soll das gehen? Ich kann da nicht mit einem lang reden und dann womöglich beten. Und das sind so romantische Vorstellungen für die, die nicht im Krankenhaus arbeiten. Und dann sagte Jesus, gut, es ist so. Es ist so. Wenn du da hinkommst, bringst du Kraft mit. Denn bei dir ist Kraft und da nicht. Bei dir ist das Leben, da ist das Sterben. Du kommst und bringst das Leben mit. Und das Niveau von Leben, das Niveau von Kraft, von Energie, von Leben, das steigt auf der ganzen Station. Wenn du da einen Tag bist, ich habe euch das letzte Mal auch schon erzählt, ne? dann geht es denen allen besser. Und wenn du 2 Tage da bist, geht es denen noch viel besser. Patienten wie Personal. Am 3. Tag könnte man alle entlassen. Das klingt für den Verstand so unglaubhaft. Der sagt, das kann ja gar nicht sein. Ne? Ich meine, Jesus, du weißt doch, diese Diagnosen, und das geht ja gar nicht. Ne? Aber es ging doch. Es ging doch. Und bei vielen auch wirklich so Patienten, die so totgesagt sind und die so austherapiert sind, wo gar nichts mehr geht, hat Jesus mir gesagt, wisse es einfach nicht. Geh da rein, als würden die in 3 Tagen wieder nach Hause gehen. Behandle die so, als wären die nicht todkrank. Du musst das gar nicht glauben. Also innerhalb dieses Systems, dieses Gesundheitsdingensystems, ist das so.
David.
Ja. Ja. Also da ist das so und da ist das eben, und da spielen alle dieses Spiel mit. Aber du musst das ja nicht mitspielen. Du könntest da reingehen und dir vorstellen und davon ausgehen, die kriegen das schon gebacken und die werden wieder nach Hause gehen. Also bin ich so reingegangen und habe gesagt, wir gehen ja dann sicherlich mal auch bald nach Hause, sind ja schon lange hier und so weiter. Ne? Und die Patienten, ja wie, nach Hause? Das ist ja Schock. Ne? Und dann die Hoffnung, ich dürfte leben. Und das ist wie ein, auf dieser Hoffnung kommt Gottes Geist so, kommt der da so rein, ob die das wissen oder nicht, ne? Kommt das in sie hinein, diese Hoffnung in ihrem Herzen, die ist sowas von heilsam, ne? Die drängt in ihnen dieses Zerstörte und dieses Sterben, drängt die zurück. Und es geschehen wirklich Wunder. Und die stehen auf und die gehen wieder nach Hause. Obwohl die das gar nicht können und gar nicht wissen, dass sie das ja gar nicht können. Und ich mit weißem Kittel, ne, hier natürlich Autorität, ne, habe gesagt, ja, doch, das geht schon. Und dann haben die irgendwie geglaubt, ja, dann vielleicht geht das ja wirklich. Ne? Und dann haben die sich das ausgemalt. Könnt ihr euch vorstellen, die Vorstellung, die Imagination, die sehen sich zu Hause. Das ist ein großer, mächtiger Faktor, als wenn man sich im Grab sieht. Wo willst du hin, Grab oder nach Hause? Wo siehst du dich? Ja, und so ist das immer dieser Kampf. Ne? Wir sind in der Welt in einer bestimmten Idee, eine Idee, wie alles ist. Aber der Himmel hat eine ganz andere Idee, wie das alles ist. Das eine ist die Weltmatrix. Das ist der Film, den die Welt spielt. Und du hast da drin deine Anweisung, deine Rolle, die du da drin zu spielen hast. Aber das ist nicht die Realität. So, der Film ist irgendwann zu Ende, Happy End, und dann ist aus. Aber es ist nur ein Film. Du kannst an die Leinwand gehen und kannst dahinter gucken. Oh, dahinter ist nichts. Es ist nur ein Film. Es wird dir vorgespielt, von Kindesbeinen an, das Theater. So ist das, so ist das, so ist das. Und dann kommt Jesus und sagt, nö. Und mit so einem großen Heer, das ist viel zu schwerfällig, das geht gar nicht. Das machen wir ganz anders. Sind immer noch zu viele. Nehmen wir ein paar hundert Mann gegen die Millionen da. Ja. Und so hat es funktioniert. Und an solchen Geschichten, viele von uns könnten solche Geschichten erzählen, und es ist alles viel verbreiteter. Also man denkt manchmal, man hört sowas, eine totale Ausnahme. Nein, das ist eben alles gar nicht so eine totale Ausnahme. Diese Dinge auch, deswegen stehen die auch in der Bibel, die stehen da drin für uns, weil wir alle sind von diesen Dingen betroffen, wir sind in dieser Welt. Und die ist so und die ist raffiniert böse. Und die ist in einer Art und Weise, die man gar nicht denken kann. Ja? Ist das verschlagen und raffiniert und ist das also hinterhältig ohne Ende. Und das ist so und das ist auch heute so. Und immer wenn man so hinter die Kulissen schaut und hinter das Oberflächliche, was man so präsentiert kriegt, auch vielleicht in den Medien oder so, ne? Wenn man dann anfängt dahinter zu gucken, dann kommt man von einer Ebene von Irrsinn in immer noch eine tiefere Ebene von Irrsinn. Ne? Dieser Kaninchenbau hier von Alice im Wunderland, ne? Das heißt, da gibt es immer noch eine Ebene und noch eine. Und es ist immer noch absurder und wirklich unglaublicher und das kann man ja überhaupt nicht denken, ja, wie das ist. Aber das ist sehr schön, dass Jesus, es ist immer wieder das Gleiche, ne? Und Jesus sagt immer wieder das Gleiche, ich werde mit dir sein, selbst bis in die Hölle. Ich werde mit dir sein. Ist immer wieder, ne, auch die Frage von diesen großen Männern Gottes, ja, wie soll ich das machen, wie soll denn das alles gehen und das geht doch alles gar nicht. Und die Antwort ist immer die gleiche, aber ich werde mit dir sein. Ja, aber ich will jetzt schon alles wissen, ich will schon mal gerne jetzt die ganze Therapie und ich will jetzt wissen, wie es alles geht. Und Jesus, nee, geh mal. Und auf dem Weg werden wir das dann schon eins nach dem anderen und eins zum anderen klarkriegen. Aber ich werde mit dir sein. Das ist für mich sehr wichtig bei Josua auch, ne? Wo er da von Mose dir dann den großen Auftrag da übernimmt. Jetzt sollst du das mal weitermachen und dann sollst du die jetzt auch diese lieben, sehr glaubensvollen, treuen Israeliten in dieses gelobte Land reinführen. Ja, und natürlich er... Was soll ich, das geht ja gar nicht, ne? Das geht ja gar nicht. Und Gott sagt wieder natürlich das typische, fürchte dich nicht, entsetze dich nicht, sei nicht erschrocken, sei nur stark und mutig, denn ich werde mit dir sein bei allem, was du tust. Das ist immer die eine Antwort, das ist immer die gleiche Antwort. Du hast das Symptom, du hast die Probleme, du hast den Beziehungsstress. Und die Antwort ist immer diese, aber ich werde mit dir sein. Ich werde dich nicht verlassen noch versäumen, sodass du mutig sagen kannst, ich will mich nicht fürchten. Und diese Weigerung, mich zu fürchten angesichts des Furchtbaren, das ist der Sieg. Da geht das los. Ne? Da wenden sich die Machtverhältnisse. Da kommen Dinge ins Spiel, die der Verstand sich auch nie hat ausdenken können. Auf einmal, irgendwelche Leute tauchen auf, irgendwelche Dinge kommen ins Feld, die man im Leben nie dran gedacht hätte. Ja? Und hinterher kann man große Zeugnisse erzählen, wie wunderbar das an alles gekommen ist. Ja? So als hätte man hier den genialen Plan hier verfolgt. Ne? Aber man hatte keine Ahnung bis hinterher. Dann hat sich alles gezeigt, ne? Wie alles zusammenhing und alles passt und alles war richtig. Nee, ne? Aber der Verstand muss immer beruhigt werden. Lieber Verstand, komm zur Ruhe. Fahr runter. Hör mal auf rumzustressen. Ne? Werde mal still. Trink einen Tee. Leg dich mal ab. Das ist das, weil das ist die Instanz, diese Kontrollinstanz in uns, die das alles im Blick behalten möchte, die das alles irgendwie hier berechnen und bewerten will und die da ihre meint, sie muss das steuern, was jetzt passiert. Und aber dann ist es immer noch deins. Und wir müssen tatsächlich davon ausgehen, und das ist sehr wichtig, dass wir echt keine Ahnung haben, ne? Dass wir wissen das alles überhaupt gar nicht. Ich meine, wir sind so klug, dass wir so dumm sind. Das ist das. Wer sich für klug hält, ne? Das ist so wirklich ein Problem, ne? Wir haben nämlich echt keine Ahnung. Und wir wissen ja schon über uns selbst so wenig. Wer sind wir? Was ist wirklich mit uns los? So, warum sind wir hier? Wir wissen so wenig über die Dinge. Meinst du weißt es über deinen Nächsten? Ja, aber mein Ehepartner weiß ich das alles. Jo, klar, ne? Ich meine, über mich selber habe ich noch weiß ich noch gar nichts, ne? Aber über den weiß ich schon alles, ne? Ist ja da, ist schon, das Bild ist fertig. Der ist so und so und so und so ist der immer Punkt Ende. Aus dem Gefängnis muss Gott den armen Partner wieder rausholen. Denn du hast ihn gefangen genommen in dieser deiner kleinen Box, deiner kleinen Idee, wer der oder wer die ist. Der ist das aber gar nicht. Das ist nur deine Idee. Es ist ein Bild und Jesus demontiert dieses Bild immer sehr gerne und sagt dir, nee, ist ganz anders. Das ist keine Idee, ne? Du bist so blind. Du siehst es nicht, du siehst das Nächstliegende nicht. Und so ist das. Und das ist, Gott öffnet unsere Augen, die Augen unseres, er öffnet unsere, er gibt uns diese Augensalbe, dass wir sehen und er kann uns nicht auf einmal die Augen 100% öffnen. Ne? Ich habe ja diese Geschichte erzählt in dem Buch hier über die Schwelle, wo Gott anfängt, mir die Augen zu öffnen und so ein Engel gibt mir einen Tiegel mit Augensalbe und sagt, das ist die 10%ige. Und er sagt, mit dieser 10%igen wirst du 10-mal mehr sehen. Und ich überlege dann bei mir, also mit der 100%igen würde ich dann 100-mal mehr sehen? Bin ich denn so blind? Und der Engel, Aber du meinst schon, dass du schon viel siehst, weil du ja schon lange Christ bist und bla bla bla. Ne? Aber jedenfalls, und es geht bei mir selber los, der Engel sagt, was hast du denn an? Was hast du denn für Kleider an? Und ich gucke an mir runter und ich kann das alles nicht so wirklich ganz genau erkennen. Und er sagt, ja, aber damit geht es los. Du musst mal dich selber, wenn du kannst dich selber schon nicht wirklich sehen. Du siehst das nicht genau, was du anhast. Und so, und dann hat er mit dieser Augensalbe, also da den, mit seinem Finger nur den Tiegel und dann einmal auf meine Augenlider da getupft. Und dann brannte es wie Feuer und dann wurde es kühl wie Wasser. Und dann konnte ich das besser sehen, was ich da so anhatte. Und dann ist der Engel das mit mir durchgegangen, was ich alles für Klamotten anhabe. Der sagt, hier, du hast so einen dicken Schal, damit niemand zu nah an dich rankommt. Ablegen. Ja, dann hast du da so einen Mantel und dann ging das immer weiter. Eine Montur nach der nächsten. Ein Berg von Klamotten. Und ich, das habe ich alles an, und der Engel, Und dann Schuhe, Stiefel und dies und das und was alles für Zeug. Und also Monturen, in die mich andere gesteckt haben, Bilder, die die mir angezogen haben, die ich mir von denen habe, auch anziehen lassen. Images, ne, Bilder von dem, wer ich irgendwie meine sein zu müssen für die und für den und für das und so. Oh Mann, und da ging eine Montur nach der anderen und eins, und ich dachte mir, da bleibt da von mir nichts übrig. Tja, da bleibt ja gar nichts übrig. Und dann als ich an einem Berg von Kleidern, und dann sagte der Engel, schau mal, das Management dieser ganzen Klamotten, was das eine Kraft kostet. Dies alles dir anzuziehen. Das alles zu tragen, da geht ja deine ganze Kraft rein. Naja, kam mir da dann auch so vor. Und dann kam das letzte Kleid. Das war kein Kleid mehr, das waren so Lumpen, die waren so mit mir verwachsen. Und die Engel haben dann da mich mit Öl, also um das ein bisschen zu lösen. Und also es sah also wirklich sehr, sehr schlecht aus, ne? Und die haben sich auch so um mich rumgestellt, mit dem Rücken zu mir, damit es nicht ganz so peinlich ist. Und ich dachte mir, oh mein Gott, wenn das letzte Kleid fällt, was ist dann von mir übrig? Ja, und dann wurde das ausgezogen, dieses letzte Kleid. Und siehe da, ich war Licht. Ich war Licht. Ähnlich wie die Engel. Ich war einfach Licht. Und ich dachte mir, nee, jetzt, ich bin Licht. Und der Engel, der steht doch geschrieben. Jo, aber vor dem Licht hat man nicht viel sehen können, genau. Aber ich merkte so diese tiefe, tiefe menschliche Furcht, wenn wirklich rauskommt, wer ich wirklich im Allerinnersten bin. Vielleicht bin ich ja gar nichts. Und so, da waren diese Sündenfurcht, ne? Was ist dann da wirklich, ne? Und diese Furcht sagt, du kannst dich nicht zeigen, wie du bist, ne? Zieh mal dieses an und lass dir das mal und spiel mal die Rolle und nimm mal, tu mal so und die Maske und am Ende ist das alles ganz viel und alles so unbewusst wird das, ja? Du meinst, du wärst das alles oder auch nicht, ne? Aber du bist es alles nicht, alles nicht. Die Welt kann dir gar nicht sagen, wer du bist, und du selbst kannst es dir auch nicht sagen, wer du bist. Aber die Augensalbe, das ist sehr wichtig. Jesus sagt der Gemeinde von, ist das Laodicea? Von Laodicea, er sagt, liebe Gemeinde von Laodicea, du meinst ja, du wärest reich und es wäre ja alles gut und du brauchst nichts. Klingt ganz modern. Wie geht es dir? Mir geht es gut, ich brauche nichts, alles in Ordnung. Ja, und hinter der Fassade ist weder irgendwas in Ordnung noch, na, nichts stimmt nicht, gar nicht. Ne? Aber wir sagen hier, ich habe alles, ist okay, uns geht es gut, wir brauchen nichts. Ja. Ja. Und so, und jetzt sagt Jesus dieser Gemeinde, aber du weißt nicht, in Wahrheit bist du blind, arm, bemitleidenswert und noch irgendwas anderes. Also da kommen dann solche Bewertungen. In Wahrheit bist du so, aber du meinst über dich etwas ganz anderes. Du weißt nicht, in Wahrheit bist du so. Und ich rate dir, dass du Augensalbe kaufst, damit du siehst. Was denn? Sehen. Die Wahrheit, die Wirklichkeit. Und wir haben, viele haben solche Angst vor der Wahrheit, vor der Wirklichkeit, dass die vielleicht für sie eine ganz große Gefahr ist. Und sie halten an diesen Lügen, an diesen Bildern, an den Masken, halten die fest, ne? Aber Jesus will uns an, wir müssen alle einmal durch den Punkt der Peinlichkeit gehen, dass die letzte Hülle fällt und wir sind einfach nur, die wir sind. Am Anfang, der Mensch und sein Weib waren nackt und schämten sich nicht. Oh, sowas. Und dann mit dem Sündenfall ging das los. Nee, wir müssen uns bedecken. Adam hatte sich schon versteckt. Wo bist du, Adam? Das wusste Gott natürlich nicht, wo der ist, ne? Wo bist du, Adam? Und Adam, das sag ich dir nicht. Ich habe mich hier versteckt, weil ich habe mich gefürchtet. Haben die sich vorher gefürchtet? Nein, die haben auch voreinander sich nicht gefürchtet. Es gab nichts zu befürchten. Man musste sich nicht irgendwie distanzieren, man musste keinen Abstand halten, man musste keine Rolle spielen. Man hatte nichts zu befürchten. Man konnte sich zeigen, wie man wirklich ist. Und es war kein Risiko. Ist das schön oder ist das schön?
Ja, ist schön.
Ja. Und das ist, wohin wir wieder gehen und was wir wieder den Menschen wieder bringen. Das ist diese, hey, komm zurück zum Paradies, komm zurück, wo es losging mit dem Versteckspiel und mit der Furcht. Wir müssen die Furcht wieder loswerden. Und wir können sein, die wir sind. Wir sind nämlich Licht. Wir sind Licht von seinem Licht. Wir sind Kinder des Lichts. Unser Vater ist der Vater des Lichts und wir kämpfen mit den Waffen des Lichts. Es ist alles, es ist Licht. Und die Finsternis, was kann die gegen das Licht tun? Nichts. Das Licht hebt sie einfach auf, aber die Finsternis ist raffiniert und sie sagt dir, komm, zieh dir mal die Klamotten an. Und schon ist das Licht bedeckt und man sieht es gar nicht mehr. Auch du siehst dein Licht nicht mehr. Und dann geht der ganze Trug los. Ist alles das Evangelium, das ist alles das ABC, das ist der Anfang der Dinge. Wir sind Licht. Was soll das heißen, dass wir Licht sind? Es heißt an einer Stelle über Evangelisation, wir verkündeten Licht. An einer Stelle heißt es, habe ich jetzt nochmal gelesen, so in Evangelisation, wir verkündeten den Nationen Licht. Wir verkündeten Licht und ich dachte mir, na, wir verkündeten Licht? Ja, es, wenn man dann nachschaut, fallen einem so Stellen dann mal auf, ne? So mit dem Licht und so und wie krass das ist und wie dann Jesus auch natürlich wunderbar auf dem Berg der Verklärung, ne? So dass dieses Licht ist mächtig, ne? Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Meinst du, das steht dann nur so, damit du ein bisschen beeindruckter bist oder so, ne? So, sondern sein Angesicht und seine Kleider wurden durchscheinend weiß, Licht. So, da bekamen sie etwas von Jesus zu sehen, wie er wirklich ist. Er leuchtet wie die Sonne. Das ist ganz schön hell, ne? Und so ist das. In Offenbarung dann wieder, ne, dann sieht Johannes Jesus wieder so, ne? Sein Angesicht leuchtet wie die Sonne. Und er geht zu Boden beim Anblick von Jesus, wie tot. Und Jesus legt die Hand auf ihn und sagt, fürchte dich nicht. Fangen wir wieder beim Anfang an. Fürchte dich nicht. Ich meine, sagt er immerhin zu einem Apostel. Also, ne? Fürchte dich nicht. Und er richtet ihn wieder auf. Und interessant, da steht Jesus, er steht so zwischen sieben Leuchtern. Und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden. Eine Gemeinde ist ein Leuchter, Licht. Eine Gemeinde ist eine Lampe. Wir sollen Licht sein, wir sollen scheinen. Das ist eine wichtige Aufgabe. Gemeindearbeiter hört, es ist eine wichtige Aufgabe. Wir sollen leuchten, wir sollen scheinen. Der über die sieben Sterne ist auch noch die Rede, genau. Aber er ist auch in der Mitte der sieben Leuchter. Und sehr wichtig, auch Johannes, der Apostel, er muss Jesus wieder in der Mitte sehen. Ha? Jesus ist in der Mitte dieser Leuchter. Und zu jeder der sieben Gemeinden in den sieben Sendschreiben sagt Jesus, wo sie von ihm abgewichen sind und wo er nicht mehr in ihrer Mitte ist. Na? Sondern andere Dinge auf einmal eher so in der Mitte sind. Gute Dinge, die dann aber zu Götzen werden, weil sie sind nicht er. Und er droht auch einer Gemeinde und sagt, ich werde deinen Leuchter umstoßen. Ich werde deinen Leuchter wegnehmen. Zu einer Gemeinde sagt er, du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist. Ja, darf man das denn zu einer Gemeinde sagen? Das sind bekehrte Menschen. Hallo? Dieses Sendschreiben müssen wir ablehnen. Es kann nicht vom Herrn sein. Ja. Aber das ist sehr interessant, dass Jesus sagt, hey, ihr habt noch den Namen Gemeinde, da steht noch Gemeinde drauf, aber da ist gar nicht Gemeinde drin. Ja, das ist nur die Etikette. Da steht drauf, ist nicht mehr drin. Naja, und die Gemeinden, solange die Finanzen es hergeben, machen noch immer weiter, ob lebendig oder tot. Ne? Kennt ihr die Geschichte von dem toten Pferd, wo man absteigen muss? Ja, das muss ich euch dann nochmal vorlesen. Das ist eine interessante Geschichte, was man alles tun kann, um ein totes Pferd zu reiten. Weil man einfach nicht akzeptieren will, das könnte wirklich tot sein. Ja, aber es gibt tatsächlich auch Gemeinden, die sind eigentlich tot und man müsste irgendwann akzeptieren, ey, die Sache ist gestorben. Das ist einfach so. Ne? Lass uns mal aufhören damit. Und dann müssen wir wieder zurück zum Anfang. Wieder zurück ins Haus, Hauskreis. Wir müssen wieder an den Anfang. Wir müssen uns wieder kennen. Wir müssen Jesus wieder in die Mitte bringen. Wir müssen wieder anfangen am Anfang. Und dann kann eine neue Gemeinde werden. Aber manchmal will man das Alte immer durchbringen und immer daran festhalten und immer, nee, das muss so und da müssen wir noch was dran drehen und so. Aber vielleicht ist es schon tot. Kannst du lang dran drehen. Es wird nicht wirklich besser. Du kannst auch eine Leiche sehr schön anziehen. Du kannst die auch so schminken. Die sieht aus, als springt die auf der Stelle aus diesem Sarg. Ne? Das ist, sieht toll, rosige Wangen, alles. Ne? Das macht man so. Und also unglaublich. Ne? Und du stehst daneben und denkst dir, nee, jetzt gleich setzt die sich auf. Jetzt ist, das sieht gar nicht tot aus. Ist aber. Was ist ein Zeichen für etwas, dass es tot ist? Dass es nicht mehr atmet. Sehr wichtig. Dass es nicht mehr atmet. Ja. Auch eine Gemeinde muss atmen. Und wenn die nicht mehr atmet, ist sie womöglich tot. Ja. Ja. Und auch ein Zeichen für tot ist, dass der Gestorbene, der reagiert gar nicht. Du kannst ihn ansprechen, du kannst ihn alles, der ist ganz im Frieden, der reagiert gar nicht. Das ist etwas, was viele Gemeindemitglieder sagen. Ich kann hier sagen, was ich will, es kommt nie eine Reaktion, es gibt gar keine Reaktion. So. Die Gemeindeleitung sagt, ja, da denken wir mal drüber nach und dann irgendwann ein Jahr später ist es vergessen und es ist gar keine Reaktion. Vielleicht ist das tot. Und ein anderes ist, es bewegt sich gar nicht. Und es gibt auch da Gemeinden, die sich gar nicht bewegen, kein bisschen, null. Es gibt keine Bewegung. Es ist ein gepflegter Stillstand. Und das sind so Symptome. Es geht nicht darum, irgendeine Gemeinde zu diffamieren oder hier irgendjemand niederzumachen. Das ist nicht das Ziel. Aber doch muss man schon mal ein bisschen diagnostisch rangehen und feststellen, hey, wie ist der Zustand? Das sind ja die 7-Cent-Schreiben. Sie sind so eine Diagnose. Ne? Und du kannst dich fragen, wenn du in einer Gemeinde bist, Jesus, was wäre denn, wenn du unserer Gemeinde ein Sendschreiben schreiben würdest? Kann ich mal bitte hören, was da drin stehen würde? Warum denn nicht? Meint ihr, ist die Tinte ausgegangen? Der kann nicht auch deiner Gemeinde einen Brief schreiben. Das kann der doch tun. Was würde denn wohl da drin stehen? Und ich finde das also sehr interessant, weil ich denke, alles, was in der Bibel ist, es ist dafür geschrieben, damit es auch heute auch so geschieht. Jesus hat den Gemeinden allen was zu sagen, oder nicht? Na klar. Aber wer fragt ihn danach?
Besser nicht.
Besser nicht, ne? Ja, er könnte sagen, ich will mal deine Kleider haben. Liebe Gemeinde, zieh dich aus. Ja. Und so ist das. Und dann kommen die Kleider runter und die vielen, vielen, vielen Kleider runter. Und am Ende sagt Jesus, hey, wir werden heiraten. Wir werden eins. Wir werden uns einander zeigen, wie wir wirklich sind. Und die beiden waren nackt und schämten sich nicht. Es ist am Ende alles eine Metapher, ein Bild. Wieder der Bräutigam und die Braut. So, da ist das wieder. Man kann voreinander sein, wie man sich zeigen, wie man wirklich ist. Und es ist nicht Beschämung. Ist die Sehnsucht des Menschen. Ne? In jeder Ehe, in jeder Verbindung, immer ist wieder diese Sehnsucht da, hey, vielleicht können wir uns so nahe kommen, so ehrlich miteinander, so echt miteinander sein, dass wir uns am Ende vielleicht wirklich auch zeigen können, wie wir wirklich sind. Ohne, dass der Hammer fällt. Ja, das habe ich ja nicht gedacht. Ja, wenn du so bist. Ja, nee, also, hätte ich das mal vorher gewusst, hätte ich ja nie geheiratet. Ja. Du hast ja auch nicht den anderen geheiratet, sondern deine Idealvorstellung, ne? Die hast du ja geheiratet. Jetzt kommt der lange Weg von dem Bild zur Wirklichkeit. Ne? Ja. Ja. Ja, ich denke, wir haben jetzt schon echt genug geredet. Ich habe genug geredet. Aber ich finde schön die Zeugnisse, auch was du erzählt hast. Mit diesem Mann von der Tankstelle. Und über Gideon. Ich meine, Gideon ist natürlich auch ein wunderbares Paradebeispiel. Alle, die sich fürchten, sollen nach Hause gehen. Also ist das schön oder ist das schön? Ich dachte, ja, ne? Das ist einfach, nee, diesen Krieg kann man nicht gewinnen, wenn man sich fürchtet. Aber wenn man sich nicht fürchtet, kann man ihn mit sehr geringem Aufwand, mit ganz kleinen Mitteln, kann man ihn gewinnen. Ja, es ist immer eine Sache zwischen Jesus und dir. Wie das ist, wie ein Mensch beschaffen ist, der sich wirklich nicht fürchtet, wir haben keine Ahnung. Ne? Wir sind natürlich an ein bestimmtes Maß von Furcht durch und durch gewöhnt. Ja, wir sind wie unter Droge. Wir sind wie unter Droge. Drogefurcht. Und viele Menschen können sich überhaupt, die wissen überhaupt nicht, wie ihr Leben aussehen sollte ohne diese Dosis. von Furcht. Das ist so, und die ganze Unterhaltungsindustrie, alles ist voller, ne? Immer hier Mord und Totschlag und Bedrohung und Furcht und alles, das ist das Dauerthema, Verrat und das alles, so ist das. Ne? Und über Frieden haben wir nicht so viele Filme. Ne? Wie das geht, das ist kein Thema. Ne? Ja, die schlechten Nachrichten sind immer interessanter wie die guten. Ne? Ja, also die Fürbitter sollten schon ein paar Illustrierte lesen, um zu wissen, was die Welt wieder ausgebrütet hat. Nur die Sache ist halt die, wenn wir Informationen aufnehmen, müssen wir sie alle mit Jesus wieder besprechen. Wie viel geht? Also wie viel können wir dann auch tatsächlich wieder im Gebet ablegen und mit ihm irgendwie anschauen? So, weil das ist der Inhalt unseres Lebens, das ist nicht die Nebensache, die Hauptsache, dass wir immer alles zu Jesus bringen, alles mit ihm teilen, eins sein, alles mit ihm teilen, er in uns, wir in ihm. Und das ist nochmal das Zweite, wir müssen ja auch ihm Gelegenheit geben, uns auch mal ein bisschen was vom Himmel zu erzählen und von seinen Nachrichten und von was da los ist und überhaupt, ne? Und dazu kommt es oft überhaupt nicht mehr. Wir haben ihm alle unsere Sachen erzählt. Amen, Jesus, Dankeschön. Und ja, und er ist noch überhaupt nicht dazu. Er ist noch nicht dazu gekommen, auch mal was zu erzählen, was er vielleicht auch mal noch mal erzählen wollte. Ne? Und so gehen wir oft auch natürlich an großen Dingen vorbei. Die hätte er uns schon auch noch gesagt, wenn wir noch etwas Zeit dafür auch noch gehabt hätten. Das mit der Zeit ist ein Problem und wir müssen die Zeit auch auf den Altar legen. Herr, die Zeit muss auf den Altar, die Zeit muss wieder beweglich werden und du musst mir für alles diese Zeit geben. Mein Verstand sagt, du hast keine. Und der Himmel sagt, du hast alle. Der eine sagt keine, der andere alle. Wem schließe ich mich an? Ja, und das ist auch. Und der Herr kann uns auch diese Zeit dehnen. Und auf einmal können wir, was weiß ich, kann ich hier 20 Bücher schreiben. Ich weiß nicht, wann ich das alles getan habe. Das kostet doch so viel Zeit. Aber ich schreibe ja nicht nur Tag und Nacht Bücher. Es ist aber geschehen. Und ich habe keine Erklärung dafür. Wann ist das alles so geschehen? Es ist aber alles so geschehen. Ich habe da keine Erklärung dafür. Und so geht es uns allen. Jesus ist auch die Zeit untertan. Jesus kann. Es heißt an einer Stelle, wenn man alles aufschreiben würde, was Jesus getan hat, dann würde die Welt wohl die Bücher nicht fassen. Aha, ich meine, natürlich, wir reduzieren das auf die Evangelien. Ne? Wir meinen, das ist das Einzige, was Jesus getan hat. Und schon das kommt uns sehr viel vor in 3 Jahren. In 3 Jahren. Wie schnell gehen 3 Jahre rum? Da hast du einmal gezwinkert und die Jahre sind rum. Und jetzt heißt es, wenn man alles aufschreiben würde, was der getan hat, dann würde die Welt die Bücher nicht fassen. Also muss der sehr viel getan haben. In 3 Jahren. Wann hat der das alles getan? Dass man mit den Büchern nicht hinterherkäme. Keine Ahnung, ne? Also manche Leute können in 3 Jahren tun, was andere in 300 nicht tun. Stimmt das? Ich habe mich das auch bei manchen Diensten gefragt, habe ich immer mal wieder erzählt, hier so Joyce Meyer als Beispiel oder solche Dienste, wo ich mich dann frage, wie machen die das? Ich meine, die machen in ihrer einen Lebenszeit doch so viel wie andere in 10 Lebenszeiten. Und die sehen gar nicht so total gestresst aus. Wie kann das denn sein? Wie alt ist die Frau eigentlich? Ja, ne? Schon 70, über 70. Ja, das merkt man gar nicht so. Hat sich liften lassen, klar. Na, also jedenfalls, also es sind solche Dienste, wo man sich fragt und wo man merkt, die bringen in ihrer Zeit so viel irgendwie dazu Wege. Wenn man sich das genau überlegt, geht das gar nicht in dieser Zeit, ne? Da ist dann noch so ein Werk und dann ist dann noch was in Afrika und dann ist dann noch so ein Chor und dann so ein Team und dies und das und dann. Und dann sind noch nebenher natürlich noch ein paar Bücher geschrieben worden. Ne? Und dann, und du denkst dir, nee, also, hä? Aber das kann alles gehen, das ist menschlich alles möglich. Die Grenzen setzen immer wir. Ne? Wir setzen die Grenze, wir sagen, ja, für mich geht aber nicht mehr wie das. Und Jesus sagt, hallo, was ist das denn für eine lächerliche kleine Grenze? Da geht da viel mehr. Ne? Aber wir sind auch da immer alle Gehirn gewaschen, ne? Dass wir denken, nee, das geht nur so und mehr ist nicht. Und das ist schon viel, schon mehr wie die anderen. Ich will auch nicht so auffallen, dass die anderen noch denken, ich wäre irgendwie hier ein bisschen anders wie sie. Ne? Dann gehen schon auch diese Konflikte los, Zugehörigkeit und finden die mich alle auch noch gut oder nicht. Oder das hat Jesus nicht so interessiert, ne? Ob die ihn alle gut finden. Manchmal gingen alle weg und Jesus sagt den Jüngern, wollt ihr auch gehen? Könnt auch gehen, bitteschön. Müsst nicht bleiben. Sie sagten, naja, dann bleiben wir doch. Also er war da ein bisschen grausam unabhängig, ne? Kommt uns das manchmal vor, dass er sagt, nee, ne? Also ich gehe da weiter, ne? Ich bleibe nicht hier. Aber das geht doch nicht und wir haben doch schon gebacken und wir haben doch schon Gästezimmer und alles und Jesus, ja, aber ich kann nicht bleiben. Ja. Und wir gehen da viele Kompromisse ein, um den Menschen zu gefallen, ne? Und bloß niemanden vor den Kopf zu stoßen und bloß einfach auch angenommen zu sein. Und diese Furcht vor menschlicher Ablehnung ist gigantisch groß. Ne? Aber wenn wir mit Jesus sehr verbunden sind und er ist uns sehr nah und wir ihm, dann kommt auch diese Furcht runter. Wir haben diese Furcht dann nicht mehr. Und es finden sich dann schon die Leute, die mit uns ziehen, die 300 von dem Heer. Und mit den 300 zusammen kriegen wir den Sieg auch tatsächlich hin. Ne? Schön. Herr, wer sind meine Wirklichen? Wer sind meine Leute? Ja, genau, heute Abend werde ich dann mal wirklich was vorlesen aus dem Buch Die Armee, dass wir da mal reingucken und darüber noch etwas weitergehen. Aber das war schön auch, was du gesagt hast mit Gideon und die Armee. Das ist für uns wichtig. Okay, habt ihr euch fest vorgenommen, Furcht ist nicht mehr mein Ding. Die ganze Gemeinde schweigt. Ich will mich nicht fürchten. Ich will es nicht. Ich will mich freuen und fröhlich sein. Und das muss man morgens sagen. Ich will mich heute freuen. Ich will, dass das Leben heute Spaß macht. Ich will auch was. Die Furcht ist schon da und sagt, komm, lass uns mal hier den Tag durchgehen. Ich habe schon viele Vorschläge, wie du deinen Tag verbringen kannst. Stress, abgenervt und. Und du sagst, ja, naja, das klar, ist okay. Und besser ist, dass du sagst, nee, aber ich habe hier einen kleinen Einwand. Moment mal, ich würde mich heute eigentlich gerne mal ein bisschen freuen. Wie werden das? Die Furcht, naja, so ein ganz klein bisschen. Das tun wir nach Feierabend natürlich. Ja. Und so, das geht morgens los natürlich. Der Krieg geht morgens los und der Krieg ist immer, wer hat hier das Sagen? Wer bestimmt deinen Tag eigentlich? Ist doch dein Tag. Bestimm du ihn doch. Sag du doch, wie du es willst. Wir sind so gewohnt, so eine Opferhaltung. Ja, der Tag kommt, der rollt über mich hinweg. Und wenn ich es überstanden habe, gratuliere. Aber so wollen wir doch gar nicht leben. Ne? Wir müssen doch morgens aufstehen und sagen, ich habe einen Tag, eine unendliche Potenzialität habe ich vor mir. Alles ist möglich. Was sage ich denn dazu? Zum Beispiel hat Gott gesagt, am Anfang, ist immer eine gute Orientierung Gott, der hat gesagt, es werde Licht. Könntest du über deinen Tag nicht auch mal sagen, es werde Licht? Wäre nicht schlecht, oder? Ja, sag mit der Freude, ne? Dass dann wird gesagt, freue dich und wiederum sage ich, freue dich. Und also es wird einem richtig um die Ohren gehauen, du freu dich mal. jetzt. Ja, ne, also das will richtig erwählt werden. Okay, wenn du so mir das hinterher trägst, dann will ich mal heute mich freuen. Ne. Es ist eine Wahl. Und es ist immer die Frage, wer bestimmt? Wer hat das Sagen in deinem Haus, in deinem Leben? Wer sagt das? Und wir sind da drin zu passiv geworden. Wir müssen wieder die Worte in den Mund nehmen und sagen, wie wir es wollen. Und das geht ganz einfach los. Ich will, dass das Leben heute Spaß macht. Ich will, dass es Licht wird. Ich will, dass die Beziehungen heute, dass der Shalom da drin ist, dass da ein Frieden drauf ist. Kann man das wollen? Ja, und dann muss man es auch sagen. Wenn ich in meinem Leben was zu sagen hätte, würde ich sagen, ich will heute den Shalom. Ich will, Frieden soll sein. Und zwar dieser. Dieser da drin. Der von oben, da unten. Und dann können wir das anfangen zu sagen, wie wir das wollen. Und wir werden große Wunder erleben. Sofort. Unser Tag wird auf der Stelle anders sein. Der reagiert auf uns. Es ist nämlich unser Tag. Der gehört gar nicht der Welt und dem Teufel und den Umständen. Es ist ja dein Tag. Es ist dein Leben. Es ist deine Familie. Es ist alles deins. Behandle es auch mal so, als wäre es deins. Und du könntest darüber auch etwas sagen, wie es sein soll. Das ist Segnen. Hast du schon mal gehört? Segnen. Das ist etwas Segnen. Ich sage die guten Dinge darüber. So soll es heute sein. So soll das sein. Und mit meinen Kindern, so und so und so soll das sein. Und dann, du fängst an, darüber zu reden. Und du kannst dich in Fahrt reden. Da kann sein, dass der Heilige Geist dich sowas von auf einmal inspiriert. Und du sagst, den ganzen Himmel redest du rein in deinen Tag. Und du merkst, Mann, das ist gut. Das tut einem richtig gut. Und dann wirst du sehen, die Dinge passieren. Und dann passieren die und dann hörst du auf zu reden. Das ist leider in der Regel so. Dann ist dir das schon wieder zu anstrengend und du lässt dich wieder hängen. Du musst eine Disziplin entwickeln darin. Ich stehe morgens auf und ich sage, was dieser Tag, wie das sein soll. Ich gehe mit Jesus dahin wie an so ein Tal, das ist der Tag, und mit ihm zusammen, Jesus, was machen wir mit diesem Tag? Was soll das heute sein? Und dann redest du darüber, die guten Dinge, und die Furcht sagt, ja, aber ich will auch noch mitreden, ich will auch noch mitreden, ich will dir auch noch mal sagen, und du sagst, ich habe gerade keine Zeit, ich bin hier, ich muss erst mal, dann, ja, vielleicht kommt die Furcht gar nicht mehr zu Wort. Das wäre doch schön. Und wenn du die Furcht nicht beachtest, dann verhungert die. Die wird immer dünner. Und am Ende bettelt die dich an, bitte, 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 kannst du doch einmal noch mir zuhören. Ich will noch einmal, dass du, und du, nee, auch jetzt geht gerade echt nicht. Ne? Ich muss reiten, fechten, tanzen, komm morgen wieder. Ich habe heute echt keine Zeit. Und das hungert die Furcht, das hungert die aus, wenn sie deine Beachtung, die Furcht lebt von deiner Beachtung. Wenn du die nicht beachtest, die verhungert. Die wird immer weniger. Sie lebt davon, dass du ihr deine Kraft gibst, deine Aufmerksamkeit, dass du sie ranlässt an deinen Tag. Am besten, du überlässt ihn ihr. Ist das teuflisch oder ist das teuflisch? Aber so einfach machen wir das Spiel mit. Ne? Weil ja auch alle anderen das so machen. Ne? Der hat mir gesagt im Krankenhaus, sage über die Station, wie die Arbeit heute sein soll. Niemand redet darüber. Du bist der Einzige. Und er sagte, du hast eine unglaubliche Chance, auf dieser Station etwas zu verändern, weil die anderen haben sich alle schon ergeben. Niemand redet darüber. Alle jammern nur und sagen, wie schrecklich das ist. Aber keiner von denen, keiner hier auf dieser Station stellt sich hin und sagt, wie das positiv sein soll. Wie es gut wäre. Wie es richtig wäre. Das sagt gar kein einziger von denen. Das heißt, wenn du das jetzt tust, du hast das ganze Feld. Das hört auf dich, da sind keine Gegenstimmen. Niemand redet darüber, du bist der Einzige. Du hast sehr gute Chancen. Natürlich, wenn 10 Leute was Verschiedenes wollen, naja, vielleicht schwierig. Ne? Aber er sagte, da wollen keine 10 Leute was Verschiedenes, niemand da will mehr was. Die sind alle dem ergeben. Die sind alle im Überlebensmodus. Hauptsache ich überstehe diesen Tag. Und dann habe ich angefangen zu reden, wie ich das sein, wie ich das will, dass es heute ehrenhaft ist, unsere Station zu Ehren kommt, dass alle Hilfe, die wir brauchen, kommt und dass das kommt und dies passiert. Und siehe da, es kam. Der Verstand, das geht aber doch nicht. Und die Furcht, ja genau, das geht gar nicht. Aber ich habe einfach, das ist wie ein Spiel, die Kinder sind da noch gut drin, die träumen den Tag, ne? Und die sagen, das ist für die hier, das sind die Ritter und das ist hier, was da alles vor sich geht, das sehen die alles vor Augen. Ne? Und so müssen wir auch wieder, ne? Und sagen, ich träume diesen Tag, ich sage darüber die besten, die schönsten, die tollsten Sachen. Und der Tag fängt an, darauf zu reagieren. Und das tut der sofort, wenn du es morgen früh du deinen Job tust und du sagst über deinen Tag, wirst du mal sehen. Das geht sofort los. Nicht erst in einem Jahr. Die Furcht sagt, das wird dauern. Wenn du das anfängst, das ist so eine Übergangszeit. Du wirst erst mal einen Monat lang wirst du das mit eiserner Disziplin durchziehen müssen. Dann vielleicht fangen an, die Dinge sich ein bisschen, schauen wir mal. Aber das ist nicht wahr. Es fängt sofort an. Weil es ist dein Tag, dein Leben, dein Körper. Was sagst du über deinen Körper? Du blöder Körper, was tut dir wieder weh? Und im Gebet wird der Körper angeherrscht und wow, du sollst. Und dann hat dein Körper Panik. Und so muss das nicht sein. Wir können auch nett zu uns sein. Wir können ja auch mal nett beten und sagen, lieber Körper, liebes Knie. Na, sei mal, es soll besser sein mit dir und du sprichst ihm gut zu und nicht herrscht das an und bam, bam, bam. Ich habe auch so manche da Prediger erlebt, wo ich dachte, da traue ich mich nicht hin. Das ist mir also wirklich, das macht mir ja geradezu Angst. Ja, aber auch da, was sagen wir über uns? Was sprechen wir über unseren Körper? Sagen wir, hey, du sollst fit sein heute und das, du sollst strahlen und du sollst verjüngt werden und du sollst, ach, was der alles können, was der alles schön wäre, wenn wir es nur sagen würden. Aber wir sind darin nachlässig geworden, stimmt's? Wir sind nachlässig darin, wir sagen es einfach nicht. Es kommt uns zu anstrengend vor, es zu sagen. Ja, du kannst auch, ohne dass du schon alles glaubst, es anfangen, es einfach zu sagen. Ne? Genau, 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 genau. Jesus sagt, wenn du nur wie ein Senfkorn den glaubst, ganz klein, du würdest zu dem Berg sagen, wirf dich ins Meer, und der Berg würde sagen, okay, wenn du das sagst, dann werde ich das mal machen. Warum sagt Jesus sowas? Er sagt, auch wenn du ganz kleinen Glauben hast, ganz kleines Vertrauen, fang an zu reden, fang an zu dem Berg, zu dem Problem, zu dem Sturm. Fang an zu sagen, du kannst ja mal sagen, sei still. Ich meine, ist das eine ganz große, unheimliche Aussage, aufzustehen, zu sagen, sei still, dich wieder hinzulegen, weiterschlafen. Ich meine, Jesus hat das, es ist oft sehr naiv, ne? Die haben gearbeitet wie verrückt, die dachten, sie kommen um und am Ende wecken sie Jesus, kümmert es dich nicht, dass wir verderben. Jesus, weißt du nicht, dass du Jesus bist und du müsstest dich jetzt auch endlich einmal kümmern, da auf deinem Kopfkissen, nee, jetzt, ne? Und Jesus steht auf, sagt zu dem Sturm, sei still, der Sturm ist still und die Jünger sind sehr verwundert. Wer ist dieser, den wir die ganze Zeit im Boot hatten, ne? Hätten ja vielleicht auch schon mal bisschen eher auf die Idee kommen können, ihn mal zu fragen, Jesus, was ist eigentlich? Und er hätte gesagt, ihr könnt ja auch mal sagen, sei still. Aber das konnten die nicht mehr. Die waren zu beschäftigt und zu gestresst, um noch zu sagen, sei still. Das war denen, das ging nicht mehr. Die gingen nur noch, wir kommen um, wir kommen um, wir kommen um. Und Jesus sagt, ja, dann lass uns doch mal zu dem Sturm sagen.